3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Liebe Freunde unseres kleinen Podcasts, vielleicht erinnert sich der ein oder die andere von euch an unsere Folge über den Wolken, die wir vor einem Jahr gemacht haben. Die ist super bei euch angekommen und gehört immer noch zu den Top 5 unserer meistgestreamten Folgen. Mir ist klar, woran das liegt, und zwar an den super spannenden Schilderungen unseres TPE-Kapitäns, dem Piloten Andreas Lücker. Und deswegen freuen wir uns riesig, dass er heute wieder bei uns ist. Willkommen an Bord von TPE Flug 2, lieber Andi.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen.
Du hast uns heute einen spektakulären Fall in unseren Podcast mitgebracht, nämlich das vielleicht größte Husarenstück in der Geschichte der zivilen Luftfahrt, die Notwasserung eines Airbus A320 im New Yorker Hudson River im Jahr 2009. Du wirst uns mit ins Cockpit dieses atemberaubenden Fluges nehmen und anhand deiner Rekonstruktion werden wir erfahren, warum sich der legendär gewordene Pilot Chesley Sullenberger tatsächlich für die Notwasserung entschieden hat, wie in Krisensituationen Piloten im Cockpit ihre Entscheidung treffen und was davon wir vielleicht auch im echten Leben nutzen können in normalen Unternehmen. Mit an Bord sind auch meine beiden Co-Hosts. Hallo Jens Arzleben und Paul Taaf, grüß euch.
Gute.
Moin.
Jungs, könnt ihr euch noch an den Hudson River Crash erinnern?
Aber sowas von.
Sowas vergisst man nicht. Ich habe es Andy gesagt, ich möchte üben auf dem Main nächste Woche. Am Eisernen Steg treffen wir uns, Andy, ja?
Ja, aber Paul, Andy hat auch gesagt, das ist keine gute Idee wegen der vielen Brücken. Hör mal auf deine Berater.
Ich habe mir überlegt, wir nehmen einen kleineren Flugzeug.
Ich schaue mir das gerne von außen an, wenn du das machst.
Also hier schon mal die Ankündigung, der nächste Podcast wird dann zu dritt sein, ohne Paul vermutlich. Aber gut, reden wir mal über Leute, die sich mit sowas auskennen, mit der Notwasserung von Flugzeugen und damit beginne ich mal unsere Geschichte. Ich nehme euch erstmal mit in die ersten Momente dieses Flugs und übergebe dann an unseren Kapitän Andreas. Am 15. Januar 2009 um 15.24 Uhr Ortszeit hebt US Airways Flug 1549 vom New Yorker Flughafen LaGuardia ab. Es befinden sich 155 Menschen an Bord und um 15.26 Uhr im Steigflug sagt Kapitän Chesley Sullenberger zu seinem Co-Piloten: Was für eine Aussicht auf den Hudson. Das wird später nochmal wichtig. 34 Sekunden später wird das Flugzeug dann von mehreren gewaltigen Schlägen erschüttert. Der Jet ist in einen Schwarm von Fluggänsen hineingeflogen. Aus beiden Triebwerken schlagen Flammen. Unmittelbar danach Stille. Die Turbinen sind ausgegangen. Mithilfe des Restschwungs vom Start steigt das Flugzeug noch 19 Sekunden lang weiter, bis auf eine Flughöhe von 930 Metern. Im Cockpit übernimmt Pilot Sullenberger das Ruder, während sein Co-Pilot die Checklisten rausholt. Ohne jeglichen Antrieb steht der Flug vor einer Katastrophe und das über einer der dicht besiedelsten Gegenden der Welt. Das Krisenprotokoll läuft an und jetzt übergebe ich an Andreas. Was haben Pilot und Co-Pilot ab diesem Moment im Cockpit denn gemacht und besprochen? Let's go!
Ja, als allererstes gehst du natürlich in die Checklisten rein. Du hast ganz strukturierte Formate, wo du ganz genau weißt, okay, wir müssen bei, in dem Fall, doppelten Triebwerksausfall das und jenes Verfahren machen. Das, was es aber so spektakulär gemacht hat aus meiner Sicht, ist, wir trainieren das zwar im Simulator, aber niemals in der Höhe und geschweige denn auch nicht über dicht besiedeltem Gebiet. Also so einen doppelten Triebwerksausfall im Reiseflug ist schon wahnsinnig anspruchsvoll, aber das kurz nach dem Start ist einfach so ein sogenannter Black Swan Event. Das kannst du nicht wirklich trainieren, kannst du auch nicht dich top drauf vorbereiten und dass das dann hinten raus auch noch funktioniert hat, Wahnsinn. Ja, die Kollegen, die steigen in die Checklisten ein, wir haben da ganz strukturierte Verfahren, wo dann ganz klar gesagt wird, den Schalter an- und ausmachen. Das wird auch in dem Film ganz gut gezeigt, wie in 30 Sekunden Triebwerk ausmachen, dann versuchen anzulassen. Ja, hat aber leider in dem Fall überhaupt nichts gebracht, weil die Vögel einfach die beiden Turbinen komplett zerstört haben. Ja, und dann muss natürlich schnell eine Entscheidung getroffen werden. Wo geht's hin? Die hatten erstmal versucht, wieder zurück nach LaGuardia zu kommen, haben sehr schnell festgestellt, dass dafür einfach die Höhe und die verbleibende Distanz nicht ausreicht. Ah, und dann war, wie du es eben schon angesprochen hast, der Hudson die Option, für die sie sich letzten Endes entschieden haben.
Die Landung war ja ein enormes Risiko, die Notwasserung im Hudson. Warum ist es so schwer, mit einem Passagierjet eine erfolgreiche Notwasserung hinzulegen?
Ja, zum einen, du kannst es nicht trainieren im Simulator. Die Simulatoren sind genial gemacht. Wenn man da drin ist, man hat wirklich das Gefühl, dass man in einem echten Flugzeug unterwegs ist. Das Problem ist, dass aber eine Notwasserung kannst du nicht trainieren. Dafür fehlen einfach zum einen die Daten und zum anderen ist das, wenn man einfach nur ein bisschen schräg ankommt und eine Turbine als erstes ins Wasser kommt, würde einfach der Drehmoment dazu führen, dass das Flugzeug ja, sich schnell dreht und ja, letzten Endes komplett in Einzelteile zerbrechen würde. Deswegen war die Art und Weise, wie er da aufgesetzt ist, man hat auch wohl festgestellt im Nachhinein, dass genau der Winkel, der Anstellwinkel, den er gewählt hatte, nahezu perfekt war. Und das hat dazu geführt, dass es in dem Fall so glimpflich ausgegangen ist.
Ich erinnere mich jetzt, wo du es sagst, es gab mal eine Notwasserung, eine Flugzeugentführung, die ist irgendwo in östlich von Afrika geendet, vor 20 Jahren oder so. Da gab es auch eine Notwasserung, weil der Sprit ausgegangen ist und der ist ein bisschen schräg aufgekommen. Und man sieht auf den Videos, dass dieses Flugzeug komplett umgedreht und aufgerissen hat. Und da sind, glaube ich, mindestens die Hälfte der Passagiere, wenn ich das richtig erinnere, ums Leben gekommen bei dieser Notwasserung, während im Hudson jeder Einzelne überlebt hat.
Dieses Video gibt es ja auch noch bei YouTube zu finden, zeigt, wie schlimm sowas letzten Endes ausgehen könnte.
Und trotzdem hat der Pilot Zallenberger nachher ordentlich Gegenwind bekommen. Er musste sich eine Untersuchung stellen. Es gab auch viele kritische Stimmen, die gesagt haben, das war ein völlig unnötiger Stunt. Er hätte einfach zum Flughafen zurückfliegen müssen. Und diese Frage war ja so ein bisschen die entscheidende auch in der anschließenden Unfalluntersuchung, was auch in diesem Film mit Tom Hanks sehr gut rauskommt. Zallenberger ist massiv unter Beschuss geraten, unverantwortlich gehandelt zu haben, eben weil er nicht versucht hat, nach LaGuardia oder dem Alternativflughafen Teterboro zurückzukehren. Und damals hat man ihm zum Vorwurf gemacht, seine Aussage kurz nach dem Start, wie schön der Hudson sei. Man hat ihm vorgeworfen, dass er voreingenommen gehandelt habe. Du, lieber Andreas, kannst uns natürlich aufklären, nach welchem Muster Piloten im Cockpit denn wirklich solche Entscheidungen fällen. Bei euch heißt dieses Schema Vordeck, hast du mir erzählt. F-O-R-D-E-C. Erklär doch erstmal kurz, wofür steht die Abkürzung und wie funktioniert Vordeck?
Ja, Vordeck ist ein Akronym für Fakten, Optionen, Risk and Benefits, also die Vor- und Nachteile der Option, D für Decision, Execution und Check. Und das ermöglicht uns letzten Endes, dass wir nicht subjektiv, sondern möglichst objektiv und strukturiert solche Verfahren abarbeiten können, indem wir uns wirklich dann hinstellen und sagen, okay, welche Fakten haben wir und so weiter. Das, was man ihm natürlich da vorgeworfen hat, mit der Blick auf den Hudson oder auch die Aussage, wie schön es ist, war so ein bisschen der Impuls zu sagen, hey, er hatte da schon so den Wunsch oder hatte das als Ziel vor Augen. Finde ich sehr weit hergeholt, weil letzten Endes hatte er auch noch mal kurz, bevor er auf dem Hudson aufgesetzt ist, nachgefragt, wie es aussieht auf der rechten Seite New Jersey. Gibt es da noch eine Option? Also er hat sich ja wirklich versucht, bis zum Ende alle Optionen offen zu halten. Aus meiner Perspektive muss ich sagen, war das aber etwas, was ich absolut nachvollziehen kann, dass er da den Hudson gewählt hat, weil alles andere, wenn ich die Wolkenkratzer sehe, wir denken an den 11. September zurück, wenn das das Resultat gewesen wäre, da möchte keiner noch mal hin.
Andreas, eine Frage von meiner Seite. Was hätte dann schiefgehen können auf dem Hudson?
Ja, das ist natürlich ja über das, was wir eben schon gesprochen haben, dass man erstmal ein bisschen schräg in das Wasser eintauchen kann, dass den Flieger zerreißt, es sind Brücken im Weg, eventuelle Fähren, die da sind. Also um es mal ganz plump zu sagen, er hat, glaube ich, in dem Augenblick eher drüber nachgedacht, wie kann ich die Mortalitätsrate möglichst gering halten, weil die Leute, die im Flieger sitzen, da war die Überlebenschance eben sehr, sehr gering aus in der Situation. Aber zu sagen, ich lande im Hudson, dann nehme ich immerhin keine anderen Leute noch mit, um es mal so zu sagen, also, was ja dann aber der Fall gewesen wäre, wäre nach New Jersey oder nach Teterboro oder LaGuardia zurück. Daher wäre halt die Möglichkeit gewesen, er landet in einem Wohnhaus und es sterben noch mehr Leute.
Also war das durchaus eine besondere Pilotenleistung?
Absolut, ja.
Also du würdest das auch nicht jeden Tag machen wollen?
Ich will das gar nicht machen.
Ich habe dann noch eine Frage, dann gebe ich zurück an Michael. Ist das noch wie vor so, dass man keinen Schutz hat gegen Vögel in den Turbinen? Kann man da nicht ein Netz machen oder ist das bei den modernen Flugzeugen, ist das immer noch eine Schwäche?
Ja, würde ich immer noch so sagen. Also bis jetzt gibt es keine Verbesserung. Das Einzige, was man hat, ist, das sieht man ja vorne in dem Kern, dass der so einen weißen Kringel hat. Das kann man sehen, wenn das Triebwerk steht. Sobald sich das dreht, wirkt das ja wie so ein großer weißer Fleck, der den Vögeln symbolisieren soll. Da kommt irgendwie ein großes Tier an. Das ist so das Einzige, was man da machen kann. Aber da ein Netz davor spannen oder so, also habe ich jetzt noch nie von gehört. Kannst ja mal Boeing oder Airbus vorschlagen, vielleicht wäre das eine Idee.
Also bei Boeing frage ich nicht an, die schaffen es nicht, nicht mal die Flugzeug-Basics einzuhalten. Da fliegen nur Teile durch die Gegend. Nein!
Was mich natürlich interessieren würde, ist, wie man mit seinen Emotionen da umgeht. Ne? Also der Sully hebt ab, ist auf 940 Metern Höhe, findet die Aussicht prima, plötzlich macht's Klatsch. Nichts geht mehr und dann soll ich mich auf Vordeck konzentrieren. Wie kriege ich das denn hin, dass meine eigene Angst, die eigenen Emotionen, dass ich die so beiseite schieben kann, dass ich mich auf dieses Procedure auch konzentrieren kann. Ich meine, das ist ja Kern eurer Ausbildung, aber für alle Leute da draußen, die mit ein bisschen Flugangst zu kämpfen haben, ist ja allein die Tatsache, dass wir darüber sprechen, schon treibt schon den Schweiß auf die Stirn. Was macht man da? Wie geht man damit um, nicht den Emotionen letztendlich ausgesetzt zu bleiben?
Ja, letzten Endes ist es Training. Also ich bin ja mindestens 4-mal im Jahr im Simulator für mehrere Stunden jeweils und da trainiere ich ja nicht den normalen Flug von A nach B, sondern da trainiere ich ja einen Fehler nach dem anderen. Und das rotiert auch durch, da wird immer geschaut, dass man ein anderes Programm wählt, dass man da nicht 2-3 Mal hintereinander, ich sag jetzt mal Hydraulikprobleme trainiert, sondern auch wirklich dann immer die verschiedensten Arten und Weisen. Und da halt auch immer wieder ist Vordeck ein ganz großes Thema, also dass wir halt letzten Endes einfach nur funktionieren. Also ich hatte jetzt zum Glück nie solche Situationen wie im Hudson, aber in den letzten 14 Jahren waren schon die ein oder andere herausfordernde Momente dabei. Und da habe ich festgestellt, dieses Training ist einfach wahnsinnig gut, so realistisch auch, dass ich sage, okay, in dem Augenblick, man handelt, wenn man dann wieder am Boden ist und Ruhe einkehrt, dann kommt der Adrenalin und dann stellt man fest, okay, na ja, so die klassischen Symptome, dass man vielleicht dann schweißnasse Hände kriegt oder merkt, ey, jetzt brauche ich einfach mal einen Moment Ruhe, weil der Kopf einfach am Rasen ist.
Ja, ich erinnere mich an einen Flug von mir nach New Orleans, der war ein bisschen wackelig. Ich habe mir da gar nicht so groß was bei gedacht, aber als ich dann aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und dann die Runway runterging, stand direkt am Ausgang damals der Pilot mit zitternden Händen und hat eine geraucht. Da wusste ich dann, okay, das war jetzt dann doch irgendwie ein bisschen brenzliger. Also dieses nur Funktionieren, das finde ich ganz spannend. Ich kenne das auch vom Militär, dieses drillmäßige Üben, was dazu führt, dass du dann tatsächlich überhaupt nicht drüber nachdenkst, sondern du machst einfach. Wie viele Stunden verbringt ihr denn tatsächlich im Training? Wie viele Stunden pro Woche, pro Monat braucht man, um das so im Unterbewusstsein zu verankern, dass man dann tatsächlich auch nur funktioniert?
Boah, ich kann das gar nicht auf Stunden runterbrechen. Also ist ja, die Ausbildung ist ja schon sehr knackig. Da trainieren wir zwar auf kleinen Maschinen das Ganze ja auch schon. Bevor man aufs Große kommt, also auf einen Airbus 320 als Beispiel, ist man erstmal 6 Wochen im Training. Da ist man 4-5 Tage die Woche, jeweils 4 Stunden im Simulator, trainiert wirklich jeden einzelnen Fehler, bis man das auch wirklich drauf hat. Wenn es irgendwas mal nicht so rund läuft, dann wiederholt man einfach so eine Mission. Das ist auch kein Beinbruch. So, dass man auch wirklich proficient ist, dann auf Linie zu gehen. Jetzt, wo ich ja seit Jahren auf diesem Muster bin, da habe ich jetzt nicht mehr das große Training. Das heißt, 4-mal im Jahr im Simulator mindestens hin und wieder nochmal eine Zusatzmission, die eingepflegt wird. Was ich mache, ist auch einfach zu Hause dann mentales Training, dass ich sage, okay, ich gehe mental die Verfahren durch. Was würde ich machen beim Triebwerksausfall? Was mache ich hier? Was mache ich da? Also das sind so Dinge, wo einfach jeder für sich schauen muss, dass er das auch wirklich immer im FF hat und abrufen kann zu jeder Zeit.
Nimm uns doch mal mit Vordeck in das Cockpit dieses fast Katastrophenflugs mit. Wie hat denn die Entscheidungsfindung der beiden Piloten mit Blick auf Vordeck abgeschnitten? Wie würde das Vordeck oder hätte das Vordeck in dieser Situation ausgesehen?
Ja, als erstes natürlich schauen, was habe ich für Fakten. Sich einfach wirklich auch bewusst machen, okay, beide Triebwerke sind aus, keine Annahmen treffen, wie das eine geht bestimmt gleich wieder an oder das kann gar nicht so schlimm sein. Auch dieser Startle-Effekt, den man hat, dass man sagt, ja, nee, ich verneine das Ganze erstmal, das kann gar nicht sein, sondern dass man da halt wirklich sich sofort bewusst macht, okay, beide Triebwerke sind aus, wir sind in einer niedrigen Höhe, das ist der aktuelle Zustand. Weil erst dann kann man in den nächsten Prozess gehen, dass man sagt, welche Optionen habe ich? Und da war ja dann die Frage, zurück nach LaGuardia gehen, da war die eine Option. Er hat versucht ja noch mit New Jersey, mit Teterboro, sich eine zweite zu schaffen und hatte letzten Endes dann aber auch den Hudson als dritte Option. Und so geht man das durch. Wenn man mehr Zeit hat, spricht man es auch ganz proaktiv an, kann das dann auch zu zweit evaluieren. Dafür war einfach die Zeit in dem Augenblick nicht da. Das war ja auch etwas, was man ihm vorgeworfen hat, dass er alleine zu viel entschieden hat. Ich finde, wenn man da anfängt, noch zu diskutieren oder drüber sich zu unterhalten, denkst du, wie würdest du es machen? Dafür war einfach ja in diesen 2,5 Minuten einfach nicht genug Zeit übrig. Ja, um das mal so ein bisschen in unser normales Leben zu projizieren, dass man halt auch einfach sich sagt, okay, welche Optionen habe ich? Dass man da auch sagt, okay, ich gehe nicht immer nur nach der Sicherheit, das ist sehr tief in uns drin, dass wir uns lieber im Kreis bewegen oder das machen, was wir kennen. Das ist ja auch der Grund, warum so große Fastfood-Ketten so einen Erfolg haben. Die Leute wissen ganz genau, es ist ungesund, es ist teuer, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, was ich bekomme. Ja, ich kriege immer das gleiche Schlechte und ich gehe kein Risiko ein. Aber in so einem Fall muss man halt auch einfach schauen und sagen, okay, was habe ich für Optionen? Was ist wirklich eine valide Option? Und da war natürlich so der Hudson, auch wenn es viele Unbekannte birgt, da die letzten Endes die für ihn beste Wahl aus der Perspektive.
Du hast ja noch eine zweite Dimension in das Vordeck eingebaut, das wir vorbereitet haben für unseren Podcast heute. Nicht nur die Frage, schaffe ich es dahin mit den Optionen Hudson, LaGuardia, Teterboro? Da war Hudson ein klares Ja, LaGuardia ein eventuell. Bei Teterboro hast du ein klares Nein gegeben. Die zweite Dimension war, bringe ich zusätzlich Menschen in Gefahr? Hatten wir eben schon drüber gesprochen. Bei Hudson war das ein klares Nein. Bei den beiden anderen Flughäfen war das ein klares Ja. Das heißt, er hätte über bewohntes Gebiet fliegen müssen, möglicherweise sogar über New York City, um dahin zu kommen.
Genau, und das ist dann der dritte Punkt, ist dann der Vor- und Nachteile sich bewusst machen und da dann halt wirklich abwägen, was bringt das eine mit sich, was bringt das andere mit sich. Und das, was wir ja oft in uns haben, wir entscheiden ja letzten Endes immer erstmal subjektiv. Wenn man drüber nachdenkt, wenn ich mit Hunger in den Supermarkt gehe und einkaufe, habe ich am letzten Endes einen Einkaufswagen voller schlechter Entscheidungen. Und bei 200.000 Flügen, die weltweit jeden Tag sind, kann es ja nicht sein, dass ein hungriger Pilot eine schlechtere Entscheidung trifft als einer, der gerade gegessen hat. Dafür ist halt Vordeck perfekt, weil wir halt wirklich uns anschauen, welche Optionen habe ich, schauen mir dann die dazugehörigen Vor- und Nachteile an und nicht subjektiv möchte ich ja eigentlich das und suche mir dann die Gründe, die dafür sprechen. Und in dem Augenblick, wo du dann halt sagst, okay, du machst so eine Liste, man kann sich das vorstellen wie eine Excel-Tabelle. Oben gebe ich die Optionen ein, in die Y-Achse gebe ich die Vor- und Nachteile ein. Und wenn ich dann einfach an den Schnittstellen Plus, Minus mache, sehe ich für mich, okay, das, so wie du es eben beschrieben hast, es wäre jetzt in dem Fall über bewohntes Gebiet fliegen, der Vor- und Nachteil wäre, ich bringe andere Menschen in Gefahr, da kann ich ein Minus machen oder bei Hudson halt ein Plus und auch für mich einfach zu sehen, okay, das ist in dem Fall der beste Punkt.
Jens, Paul, was haltet ihr von diesem Vordeck-Konzept?
Ich frage mich, die Entscheidungsmacht liegt dann nur beim Kapitän, also beim Chefpilot?
Gar nicht mal. Also wenn wir die Zeit haben und gerade im Simulator, wir sind ja im Simulator trainieren wir oft zu zweit, draußen fliegen wir auch zu dritt, da ist es ganz im Gegenteil. Da ist es so, dass eigentlich der senioritätsjüngste Pilot sagt als erstes, was er für eine Idee hat und dann der erfahrenere Co-Pilot und dann letzten Endes bringt sich der Kapitän ein. Er hat den Hut auf, aber nichtsdestotrotz durch diese Art ist er sehr unvoreingenommen, lässt den anderen die Option zu sagen, hey, was denkst du, kriegt vielleicht auch neue Inputs. Das ist schon mal sehr relevant und wichtig. Und man versucht natürlich immer im Konsens das Ganze zu machen. Also wenn ich jetzt mich in die Co-Piloten-Situation hineinversetze und der Kapitän will eine Entscheidung treffen, wo ich sage, das geht absolut nicht, dann muss ich aber auch schauen, dass ich mit Argumenten um die Ecke komme, ihn zu überzeugen, warum das vielleicht jetzt nicht die sinnvollste Entscheidung ist. Auch wenn er derjenige ist, der letzten Endes die letzte Verantwortung trägt. Aber ich sitze ja selber mit dem Flieger.
Aber er darf dich overrulen als Kapitän.
Ja, rein von der Hierarchie darf er. Ich würde aber, wenn ich Sorge hätte mit der Entscheidung, alle Hebel in Bewegung setzen.
Verstehe. Ist ja wie normale Führungsverantwortung. Eine andere Frage, Andreas, die Boote da am Hudson, die Leute dann geholt haben, das schien mir auch sehr gut koordiniert zu sein. Hat er das proaktiv initiiert, der Kapitän oder der Crew?
Nee, da haben die Piloten nichts mit zu tun. Da haben wir auch überhaupt keine Möglichkeiten. Also was ich im Nachhinein herausgekriegt habe, ist, dass der Lotse, der mit dem in Kontakt war, der hat Schnittstellen gehabt, auch ich glaube, es war nach JFK oder auch zur Polizei, dass der die Rettungshubschrauber aktiviert hat. Das ist im Hintergrund gelaufen. Aber wir als Piloten, wir können, gerade wenn es in so einer hochdynamischen Situation ist, haben wir dafür keine Kapazität noch, uns um etwaige Rettungsaktionen zu kümmern. Wenn mehr Zeit gewesen wäre, hätte man das vielleicht dem Lotsen mitgeben können und sagen, hey, pass mal auf, hier sind ja Fähren, kannst du die aktivieren. Aber ich denke, da war auch viel selbstständiges Handeln der Bootskapitäne, die gesagt haben, hey, da müssen wir helfen.
Gehen wir mal zurück ins Cockpit. Du hast was Interessantes gesagt, und zwar, dass ihr die Hierarchie von unten hochgeht, wenn ihr ein bisschen Zeit habt für diese Vordeckprozesse. Ich glaube, klassisches Beispiel ist ja, was man ja manchmal hört, irgendwo ist ein Brandherd im Flugzeug, der Kaffeemaschine kokelt und die Frage ist, drehe ich um, mache ich eine Notlandung oder fliege ich weiter oder ich habe einen medizinischen Notfall an Bord. Da fangt ihr immer unten an. Du hast gerade ein bisschen erklärt, warum. Wird das in der Praxis auch wirklich so gelebt, dass sich die Jungen, auch wenn sie direkt von der Schule im Prinzip ins Cockpit kommen, trauen, in einer Situation, die sie vielleicht noch gar nicht kennen, einen Vorschlag zu machen?
Ja, das ist das, was wir auch in der Flugschule damals schon gelernt haben und uns auch immer wieder wirklich eingetrichtert wurde, mach den Mund auf. Weil das ist natürlich in der normalen Wirtschaft oder gerade wenn man einen sehr dominanten Kapitän oder Vorgesetzten hat, ist es natürlich sehr schwer. Da gibt es auch leider Flugunfälle, wo genau das dazu geführt hat, dass letzten Endes der Flieger gecrashed ist. Aber man hat daraus gelernt und sagt, okay, wir als Co-Piloten haben einen anderen Einblick, andere Sicht auf die Dinge und müssen das wirklich proaktiv mitbringen. Ich denke, das ist bei uns mit einer recht flachen Hierarchie im europäischen Raum auch recht gut umsetzbar. Schwierig wird es natürlich, wenn es starre Strukturen sind, wenn ich jetzt an den asiatischen Raum denke oder da die Erfahrungen von anderen Kollegen höre, die dort geflogen sind, da ist es natürlich dann deutlich schwieriger.
Jens, wie ist es beim Militär? Gibt es ja auch stramme Hierarchie? Wird da auch oft in Situationen, wo man Zeit hat, von unten nach oben Feedback eingeholt?
Das hängt sehr von der Situation ab. Im Grunde genommen zählt nur eins. Wer Fehler macht und Fehler nicht offenlegt, der riskiert Menschenleben. Wenn nicht entschieden wird, dann ist es manchmal kritischer, als wenn man eine Entscheidung trifft, die sich als falsch herausstellt, die man dann schnell wieder revidiert. Und was wichtig ist, auch im Militär, da passt natürlich das Vordeckverfahren einwandfrei. Ich muss sicherstellen, dass alle notwendigen Informationen zeitverzugslos und bedingungsfrei an die Stelle weitergegeben werden, wo die ultimative Entscheidung gefällt wird. Das heißt, ich brauche tatsächlich von jedem Einzelnen auch die Informationen, die er hat, die mir helfen, die Lage richtig einzuschätzen. Insofern gibt es da nichts, was irgendwie hierarchisch hinderlich wäre. Im Gegenteil, wenn ich einen Flieger habe, also einen einfachen Soldaten habe, der irgendwo sitzt und etwas beobachtet, dann muss ich das ernst nehmen, was er sagt und darf das nicht abtun, sondern muss ich das in meine Entscheidungsfindung mit einkalkulieren. Das heißt, da gibt es keine Hierarchie, sondern da gibt es nur richtig oder falsche Informationen und zeitverzugslos, um dann entsprechend entscheiden zu können. Also beim Militär genauso wie in der Avionik extrem wichtig und sicherlich auch bei Notfallrettungssanitätern, bei Kriseninterventionsteams, überall da, wo die Lagebeurteilung innerhalb von wenigen Minuten stattfinden muss und dann Entscheidungen getroffen werden, die Menschenleben zur Folge haben können.
Kann man diese eiskalte Objektivität trainieren? Vielleicht Frage an Andreas zunächst. Ist es auch Teil eurer Ausbildung, dass man eben sich alles unvoreingenommen anschaut, einen Schritt zurücktritt und dann aber auch in der Lage ist, schnell zu entscheiden? Das sind ja zwei kritische Punkte.
Ja, also klar, man kann es trainieren. Die Umsetzung ist natürlich hinten raus. Wir sind immer noch alle Menschen, gar keine Frage. Aber mir fällt halt auf, dass dieses Training halt hilft oder auch gerade diesen Schritt zurücknehmen, was du sagst. Wir haben ganz klar Stop, Check, Operate. Das heißt, auch ich habe in so einem Fall, wenn bei mir vorne die Alarmsignale angehen und die Warnlampen, das Erste, was ich mache, ist im Prinzip mich erstmal zurücklehnen, um einfach einmal tief durchzuatmen und zu sagen, okay, was habe ich denn letzten Endes? Und nicht sofort anfangen, Knöpfchen zu drücken und den Feuerlöscher auszulösen, sondern wirklich zu schauen, ist es vielleicht auch eine Fehlwarnung? Und das sind halt Dinge, ja, durch Training kann man da wirklich vorankommen.
Bisschen auch wie beim Autofahren, ne? Ich sag mal, du musst am Anfang sicherlich sehr, sehr bewusst, sehr intensiv trainieren, bis sich dann bestimmte Abläufe so verinnerlicht haben, dass du darüber gar nicht mehr nachdenken musst. Und das ist einfach auch das, was du sagtest, Andreas, extrem wichtig, weil in einer Situation, wo ich untrainiert bin, dann die komplexen Sachverhalte emotionsfrei abspulen zu können, das ist nahezu unmöglich. Und dieses drillmäßige Üben, das ist genau das, was es braucht. Und wenn man nachher mal auch auf die Situation in Unternehmen übergeht, da habe ich mir häufig die Frage gestellt, wie intensiv sind denn eigentlich so Scenario Plannings? Also nehmen wir mal zum Beispiel Cyber Security. Wenn ich das nicht trainiere, wie soll ich dann, emotionsfrei innerhalb kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen treffen? Es gibt immer wieder Situationen, die muss ich trainiert haben, damit Abläufe sich so verinnerlichen, dass ich da gar nicht drüber nachdenken muss und vor allen Dingen das gesamte System auch ineinander greift. Es sind ja nie nur einzelne Menschen beteiligt, sondern es sind ja immer ganze Strukturen, die von einer Sekunde auf die andere funktionieren müssen. Und das kriege ich nur durch entsprechend intensives Training hin.
Ja, bei uns ist ein gutes Beispiel dafür der Startabbruch. Also wir nehmen ja da die ganzen Entscheidungen schon vorweg. Wir gehen vor jedem Start, besprechen wir, was machen wir, bis zu welcher Geschwindigkeit und wann brechen wir ab, wann gehen wir in die Luft, mit welchem Fehler. Das ist genau das, was du sagst. Das muss man halt immer wieder im Kopf durchgehen, besprechen, um dann einfach zu handeln und nicht völlig aufgeschmissen zu sein und letzten Endes bei uns hinten dann über die Bahn zu schießen.
Hältst du es für machbar, Jens, solche Prozeduren, Drills, vor der Konzept etc. auch in ein Unternehmen reinzutragen über eine Führungskraft? Du coachst ja manche. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich das Zeitinvest für Drills oft dem dagegen steht.
Ja, das ist sicherlich das Hauptproblem, dass ich im laufenden System dann plötzlich etwas simulieren soll, wo das gesamte System gefordert ist und bestimmte Dinge passieren müssen, die im laufenden System gar nicht möglich sind abzubilden. Aber ich glaube, trotz alledem in Teilbereichen, also nehmen wir mal die IT, da ist es irgendwie eingängig, da das kann jeder verstehen, wenn die IT-Landschaft ausfällt, dann geht es darum, dass bestimmte Procedures abgefahren werden, aus der IT-Abteilung sicherzustellen, dass die Systeme wieder hochgefahren werden. Was passiert jetzt zum Beispiel, wenn die Liquidität knapp wird? Dann gibt es auch bestimmte Procedure, die müssen in der Finanzabteilung einfach verstanden werden, damit dann die Liquiditätsproblematik wieder aufgelöst wird. Nehmen wir mal den Vertrieb. Ein wichtiger Kunde fällt plötzlich aus und das hat dann Folgen für die Gesamtressourcen im Unternehmen, für die Abläufe. Auch diese Dinge mal durchzutrainieren. Was passiert eigentlich, wenn Kernkunden mir die Aufträge kündigen? Aus meiner Sicht extrem wichtig, um das System aufmerksam zu machen auf diese schwarzen Schwanereignisse, um da auch entsprechend besser mit umgehen zu können. Halte ich für extrem wichtig, wird aber angesichts der Fülle des Arbeitsalltages häufig gar nicht gemacht, beziehungsweise nur auf bestimmte offensichtliche Bereiche, wie zum Beispiel die IT, umgesetzt. Ich fände das persönlich extrem sinnvoll, mal so ein Gesamtsystem auch durchzuchecken, wie reaktionsfähig ist das System auf entsprechend schwerwiegende Ereignisse. Aber da fehlt mir auch ehrlich gesagt die breite Erfahrung, wie das international in Konzernen abgewickelt wird. Meines Wissens nach findet das so gut wie gar nicht statt.
Ich habe zwei Schwachpunkte mal mitgebracht und ich spiele wie immer so ein bisschen den Agent des Teufels, was dieses Vordeck-Prinzip angeht. Das eine ist das Thema, es ist ja schon darauf ausgerichtet, sehr schnell klare Entscheidungen zu treffen. Jetzt wissen wir ja alle aus unserer Lebenserfahrung, manchmal ist es auch okay, nicht sofort zu entscheiden, Sachen auch mal sich entwickeln zu lassen, ruhen zu lassen, eine Nacht drüber zu schlafen, manches löst sich von allein wieder auf. Und gerade Führungskräften wirft man ja oft vor, auf C-Level auch, dass sie oft aktionistisch sind. Dass eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben wird und sofort zum Beispiel die Axt angelegt wird, wenn man ein schlechtes Quartal ist. Frage an Andreas, hast du das Gefühl, dass dieses Vordeck euch zu Entscheidungen drängt und euch keine Ruhe lässt, auch mal Sachen sacken zu lassen?
Also Druck verspüre ich nicht, weil letzten Endes bei uns, wir stehen natürlich halt immer im Zugzwang, relativ schnell Entscheidungen treffen zu müssen, weil der Flieger hat halt einfach nur eine begrenzte Kapazität an Treibstoff und irgendwann würden wir sonst vom Himmel fallen. Dementsprechend ist es für mich auch völlig in Ordnung, schnell die Entscheidung zu treffen. Das ist natürlich auf ein Unternehmen gesehen, ist es auch völlig legitim zu sagen, wir lassen das erstmal sacken oder halt kein irrationaler Aktionismus da walten zu lassen. Nichtsdestotrotz, wenn ich dann Führungskräfte sehe, die sich nicht entscheiden können oder wollen, weil sie es einfach nie so gelernt haben oder ihnen die Struktur fehlt oder auch die Sicherheit, auch mal vielleicht eine Fehlentscheidung zu treffen, die zögern das ins Unermessliche raus. Und so wie du sagst, ja, manchmal lösen sich die Probleme von alleine. Ja, das ist ein bester Fall, aber es ist doch nicht Ziel als Führungskraft, mich zurückzulehnen und zu hoffen, dass es dann doch hinten raus irgendwie sich regelt. Ganz plumpes Beispiel sind einfach die Meetings, die dafür eingesetzt werden. Also es sind immer wieder, dass man sagt, ja, wir machen noch ein Meeting und noch eins und besprechen die Dinge, kommen aber letzten Endes überhaupt nicht voran. Da ist es dann, das kommt auch zu dem Punkt D, das ist auch das, was Jens meinte, zeitverzugslos, einfach dann auch zu sagen, so, ich habe den Hut auf, die Entscheidung treffe ich jetzt. Im Nachgang können wir schauen, ob es vielleicht einen besseren Weg gab, aber keine Entscheidung zu treffen ist halt auch eine, aber meistens keine gute.
Ich glaube an der Stelle, dass sogenannten Alpha-Tiere sich häufig gezwungen fühlen, eine Entscheidung zu treffen. Ist auch meiner Meinung nach nicht gut. Ich sehe es bei mir selbst, bin jetzt ein bisschen älter geworden. Ich habe auch kein Problem zu sagen, zu meinem Team zu sagen, komm, wir schlafen eine Nacht drüber. Gerade auch bei Kandidaten-Interviews, wo wir vielleicht ein bisschen unentschlossen sind, da ist man einen Tag später umso klarer. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Aktionismus will ja kein Mensch, das gibt auch viele. Man, der Kapitän beim Hudson, der müsste ja die Entscheidung treffen, der hat ja keine Wahl gehabt. Was ich an der Stelle bei Andreas nicht verstehe, das war mir gar nicht so bewusst, ich habe den Film zweimal gesehen, glaube ich, dass es danach so viel Kritik auf ihn einhagelte, warum er die Hudson-Alternative sich ausgewählt hat. Warum war das so? Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Also einfach ein wirtschaftlicher Faktor, weil die Versicherung muss bezahlen oder die Airline steht unter Zugzwang. Also ich denke, da war einfach der monetäre Faktor war Grund, dass man ihn da so in die Mangel genommen hat. Weil letzten Endes hätte er es zurückgeschafft zu einem Airport. Das Fahrwerk kann man auch so auch noch auskurbeln. Also wir haben wirklich oben in einem 320 eine Kurbel, sodass das Fahrwerk durch das Eigengewicht dann rausgeht. Da hätte er rein theoretisch auch ohne Triebwerke dann wieder landen können und dann wäre das Flugzeug noch heil gewesen. Das, denke ich mal, war der Hauptgrund, warum man versucht hat, ihm die Schuld zuzuweisen, weil dann hätte die Versicherung nicht bezahlen müssen. Da hätte man sagen können, das war vielleicht falsches Training der Airline und sie bleibt auf den Kosten sitzen. War nicht unbedingt fair. Aber das war so meines Erachtens der Hauptgrund, warum er so in der Kritik stand.
Das zeigt wieder, wie kapitalistisch geprägt die United States of America ist, oder?
Ja, ich glaube, das wäre bei uns aber in Europa oder in Asien ähnlich.
Weißt du?
Ja, ich hoffe nicht, aber ich glaube schon.
Wie ist das denn bei euch in der Piloten-Community diskutiert worden? Ihr seid ja unbiased, was jetzt finanzielle Erwägungen, Versicherungssachen oder so angeht. Gab es auch Leute, die gesagt haben, der hat ein unnötiges Risiko eingegangen?
So klar hat es, also zumindest bei mir im Umfeld, keiner gesagt oder auch nicht mein Unternehmen. Klar, man schaut sich solche Dinge genau an. Man versucht daraus zu lernen, gab ja auch zur gleichen Zeit den Air France-Absturz, wo wir gesagt haben, okay, wir haben festgestellt, das sind einfach Verfahren, die man anwendet, die in diesem Fall nicht zum Ziel führen, sondern da müssen wir was dran ändern und dementsprechend sind die ganzen Airlines mit Airbus oder auch dann Boeing zusammen am sich weiterentwickeln. Aber es gab keine Kritik in dem Sinne, dass man gesagt hat, ey, es war alles falsch, was er gemacht hat. Vor allem gerade aus Sicht der Piloten kann man halt sehr gut nachvollziehen, wie klein doch dann letzten Endes das Sichtfenster für ihn war, zu sehen, was kann ich, was habe ich für Möglichkeiten und wie schnell muss ich handeln.
Ich habe noch einen zweiten kritischen Punkt, und da würde mich auch vor allem Jens' Meinung mal dazu interessieren. Das ist das Thema Kreativität. Je starrer ein Entscheidungsfindungsprozess ist, desto weniger Raum lässt er ja eigentlich für Kreativität. Und du hast uns die Excel-Liste als Beispiel genannt. Das ist ja das starrste System, das es gibt. Ich kann ein X oder ein O eingeben in die verschiedenen Optionen. Wenn ich jetzt überlege, so ein Vordecksystem mal in einem Team oder in einem Unternehmen einzubringen, Jens, wie schätzt du das ein? Kann man das so designen, dass es immer noch Kreativität für Out-of-the-Box-Lösungen zulässt, die nicht sofort augenscheinlich auf dem Tisch liegen und geprüft werden können?
Ja, sicher. Also ich meine, so ein Vordeck-Verfahren kann ich ja auch anwenden in einem Prozess, wo ich ganz viel Zeit habe und ganz viel Raum habe. Ist ja einfach nur ein Verfahren, was mir hilft, auch in der Sache zur Execution zu kommen. Also nehmen wir mal das Thema Facts. Ne? Natürlich habe ich, ob ich jetzt Zeit habe oder nicht, Fakten sammeln muss ich immer. Ich muss immer gucken, wie sind eigentlich die Umstände tatsächlich. Dann beim Thema Options, da kickt ja auch die Kreativität mit ein. Also wenn ich ganz viel Raum habe und ich dann auch im Team klar, ich sag mal, jedem überlasse mit verschiedenen Optionen herzukommen, Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein, was es für Handlungsoptionen gibt, dann kann ich die gesamte Kreativität im Unternehmen letztendlich aktivieren. Bei Risk and Benefits, auch da brauchst du ja Kreativität. Du musst ja auch einfach dir bestimmte Szenarien vorstellen können, was alles schief gehen kann. Also auch natürlich ist das ein Thema, wenn ich Zeit und Raum habe, dann kann ich das gesamte System aktivieren. Bei den Entscheidungen dann natürlich die Kreativität, ich sag mal, ein bisschen eingebunden, aber bis dahin haben ja alle ihren Beitrag geliefert. Es hat ja jeder seinen Impact gehabt, es hat jeder seine Beteiligung an dem Gesamtprozess auch austragen können. Und dann geht es darum, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, dann auch von allen getragen werden. Hier bin ich ein großer Freund von dem Konsensprinzip. Also, dass man nicht einen Konsens findet, sondern sagt, okay, solange keiner schwerwiegende Einwände hat gegen vorgeschlagene Lösungen, dann kommt man da zu einer entsprechenden Entscheidung und dann wird ausgeführt. Und auch bei der Ausführung ist schon wieder die Kreativität gefragt, denn es gibt ja nicht nur einen Weg nach Rom, sondern auch da kann sich jeder weiter einbringen. Und last but not least bei Check, da geht es dann auch wieder darum, jeder guckt auf das Leben anders und jeder bemerkt, was Prozessabläufe angeht, vielleicht unterschiedliche Dinge und kann dann seinen Beitrag wieder dazu leisten, die Prozesse in the long run zu verbessern. Also ja, das Vordeck-Verfahren ist prädestiniert im Prinzip für alle Entscheidungsprozesse im Unternehmen und da ist viel Raum für Kreativität und Innovation.
Andi, was für Erfahrungen haben denn Kunden von dir, die du beraten hast, mit dem Vordeck-Verfahren gemacht, wenn du es ihnen mal empfohlen hast, um ihre eigenen Entscheidungsfindungsprozesse auf Vordermann zu bringen?
Ja, zum einen ist es für viele erstmal so ein Augenöffner, dass man sagt, okay, ach, ich habe immer das Gefühl, ich bin objektiv, aber die stellen dann fest, okay, so objektiv, wie sie dachten, entscheiden sie dann doch nicht. Aber vor allem ist es halt eine Hilfestellung. Diese Struktur ist halt gerade für junge oder heranwachsende Führungskräfte halt ein super Tool, einfach auch ein bisschen selbstbewusster und ja, entscheidungsfreudiger da an die Sache ranzugehen, weil ohne Struktur, das ist ja das Problem, wir bekommen alles beigebracht. In der Schule lernen, lesen oder Rechtschreibung, das kriegen wir beigebracht. Aber Entscheidungen treffen, das ist etwas, was jeder ja, in seinem eigenen Kopf macht. Man kann sich da ein bisschen was abschauen, aber letzten Endes ist es immer auf Try and Error. Und anhand dieser Struktur hast du einfach die Möglichkeiten, weniger Fehler machen zu müssen und einfach ein bisschen selbstsicherer die Entscheidung letzten Endes zu treffen. Und dementsprechend kommt es immer sehr gut an.
Sehr interessant. Also tatsächlich auch ein Tool, um Führungskraft zu werden, um lernen, Führungskraft zu sein.
Ja, absolut.
Jens, Paul, wie fandet ihr die Anmerkung von Andreas zum Thema Vordeck und Hudson River Crash? Habt ihr was gelernt? Fandet ihr es gut?
Ich habe eine Frage dazu von der Technik, Andreas. Ja, soweit ich mich noch erinnere, ist der ja mit seinem Tail, der hat Wasserkontakt zuerst mit dem Tail vom Flugzeug. Mhm. Und dann hat er die Geschwindigkeit dadurch rausgenommen und dann ist er dann mit der Nase runter. Ist das so ungefähr, wie es geschehen ist?
Ja, genau.
Also das könnte ich auch, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt, ich bräuchte dich als Co-Pilot, aber zusammen packen wir das.
Okay, aber wie gesagt, nicht auf den Main. Ne? Aber zu deiner Frage, Michael, ich finde die Struktur gut, weil es eine gute Guidance gibt. In Situationen hoher Anspannung ist auch meine Erfahrung, ist eine Struktur hilfreich. In Situationen, wo man alle Zeit der Welt hat, ist Struktur auch hilfreich, nicht für jedermann gemacht. Es gibt genügend Leute, für die ist Struktur einengend. Aber systemisch gedacht braucht es Strukturen. Und das entsprechend auch zu füllen mit Inhalten. Geh mal durch. Egal, was für eine Aufgabenstellung hast. Und du füllst jetzt einfach mal deine Tabelle, Vordecktabelle, mit all den Themen. Dann siehst du erstmal, was auch an Möglichkeiten in so einem System drinstecken, Dinge wirklich tief zu beleuchten. Und vor allen Dingen in einem immer chaotischeren Alltag. Tag, ne? Also in unsicheren Lagen, im Sturm sozusagen, ist es extrem wichtig, dass man sich an dieser Struktur entlang hangeln kann, wenn man die richtigen Entscheidungen treffen möchte, auch im Sinne der Zielerreichung. Und darin trainiert zu sein, halte ich für extrem sinnvoll, weil im Sturm eine Struktur Halt und Sicherheit gibt. Und wir wissen ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, der Mensch braucht Sicherheit und Perspektive und die kann eine Vordeck-Struktur aus meiner Erfahrung heraus auch geben.
Also kurzum, ein sehr interessantes Tool, das wir heute hier kennengelernt haben mit unserem TPE-Piloten Andreas Lücker. Andi, wir danken dir ganz herzlich, dass du bei uns warst und dass du uns in dieser extrem angespannten Situation eines Fluges ohne Antrieb gezeigt hast, wie man da zur richtigen Entscheidung kommen kann. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin schon gespannt auf unsere nächste gemeinsame TPE-Folge mit Andreas und hoffe, dass du uns demnächst auch mal wieder ein weiteres Ereignis aus der Luftfahrt näher bringen wirst und wir gucken können, was wir daraus mitnehmen können für unsere Leben. Ich finde diese Podcast mit dir super spannend und freue mich schon, wenn wir wieder einen zusammen machen.
Ja, immer gerne.
Ja, ich fände, ich hätte auch schon ein Thema, nämlich wie reduziere ich Flugangst?
können wir gerne drüber sprechen.
Jetzt Alkohol. Ja.
Das sagt der Typ, der den Main notwassern will. Ich bin immer weniger begeistert von dieser Idee. Aber wir gucken einfach mal, ob in 14 Tagen, 3 Wochen bei unserer nächsten Folge Paul wieder mit dabei ist. Falls er nicht dabei ist, habt ihr wahrscheinlich in den Nachrichten gehört, warum das der Fall ist. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch dreien fürs Mitdiskutieren und euch da draußen fürs Zuhören. Das war unsere TPE-Folge für heute. Bis zum nächsten Mal bedanken wir uns bei euch und wünschen alles Gute. Eure Crew, Andreas, Paul, Jens und Michael. Bis bald.